Willkommen zu dieser Videopräsentation. Wir möchten über künstliche Intelligenz im militärischen Kontext in aller Kürze ein paar Informationen präsentieren. Wir, das ist Christian Heck, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Kunsthochschule für Medien in Köln, und ich bin Hans-Jörg Krajowski, Professor für theoretische Informatik an der Universität Bremen im Ruhestand. Wir beide vertreten das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Wenn man über künstliche Intelligenz als Waffe spricht, dann muss man Waffe wirklich im allerweitesten Sinne verstehen, nämlich alle Militärsysteme, bei denen es um Beobachtung, Auswertung, Planung, Entscheidung, Steuerung geht. Das heißt, bei allen Fähigkeiten, Aktivitäten, für die wir Menschen kognitive Funktionen einsetzen, unsere kognitiven Fähigkeiten. Und das ist eben gerade das, was in der künstlichen Intelligenz programmiertechnisch auch umgesetzt wird, wobei es überhaupt gar keine klaren Grenzen gegenüber der allgemeinen Digitalisierung, die ja schon viele, viele Jahrzehnte in der Waffentechnik und Militärkontext eingesetzt wird. Bezüglich der künstlichen Intelligenz sind die USA und ihre Verbündeten, insbesondere auch die NATO, bestimmt Vorreiter. Allerdings Russland, China und andere wie Indien und so weiter ziehen immer nach, sodass an dieser Stelle eine gewaltige Rüstungsspirale läuft. Wenn man von künstlicher Intelligenz im Krieg spricht, dann ist vieles noch Zukunftsmusik, da komme ich nochmal drauf zurück, aber ein paar Dinge sind schon durchaus Realität. Man kann bezüglich dieser Thematik relativ genau bestimmen, wo der wichtige Anfangspunkt ist. Das Department of Defense der USA haben 1983 ein 10-jähriges Forschungsförderungsprogramm auf den Weg gebracht mit damals gigantischen 500 Millionen US-Dollar. Und da sollten denkende, intelligente Maschinen entwickelt werden. Und konkrete Projekte waren Sprachassistenz für Air Force, Schlachtenlenkung für die Marine und autonome Vehikel, damals vor allem auf dem Land, für die Army. Einiges davon ist in der Zwischenzeit tatsächlich realisiert und im Einsatz. Sprachassistenz funktioniert schon erstaunlich gut. Schlachtenlenkung gibt es in vielfältiger Weise als unterstützende Systeme. Die autonomen Vehikel auf dem Land sind eher noch in der Entwicklung, aber in der Luft sind sie schon seit 2-3 Jahrzehnten im Einsatz, gibt es als Drohnen sowohl für Aufklärung und Überwachung als auch bewaffnete Drohnen, also Killerdrohnen, und in Afghanistan, Pakistan, an anderen Orten sind sie von den USA und ihren Verbündeten im sogenannten Krieg gegen den Terror tausendfach eingesetzt. Ganz, ganz oft völkerrechtswidrig, weil tausende Zivilpersonen getötet worden sind, aber auch wegen der hohen Fehleranfälligkeit, die für KI-basierte Systeme typisch sind. Dazu kann Christian jetzt ein paar nähere Erläuterungen geben.
Erinnern wir uns an letztes Jahr im August an den letzten US-Drohnenanschlag in Afghanistan, in Kabul. Der galt einem weißen Auto mit Wasserkanistern drin. Getötet wurde darin Semari Ahmadi, war ein langjähriger Mitarbeiter einer US-Hilfsgruppe. Mit ihm getötet wurden seine drei Kinder seine drei Neffen, sein Cousin und zwei Mädchen. Ahmadi wurde identifiziert als ein ISK-Kämpfer mit Sprengladung im Auto. Das geschah 15 Tage nach der Einnahme von Kabul durch die Taliban. Und diese plötzliche Einnahme, die war eine Fehleinschätzung der gesamten internationalen Gemeinschaft, so auch der Bundesregierung, laut Heiko Maas. Der Fokus hier liegt auf die Fehleranfälligkeit KI-basierter Systeme, also und kognitiver Sicherheits- und Militärtechnologien, die unterstützend wirken bei der militärischen Entscheidungsfindung, wie Hans Jörg schon erläutert hat. Erstens sprechen wir hierbei von technischen Fehlern in technischen Objekten. Das heißt, sie werden hervorgerufen, meist durch räumliche und durch zeitliche Distanzen, in der Signalübertragung von einem zum anderen Ende der Welt, eventuell über Rammstein, nach Creech, Nevada und das alles möglichst in Echtzeit. Die zweite Fehlerquelle aber, die manifestiert sich durch die technischen Handlungen in der Welt. Das heißt, durch die Interaktion mit und durch diese technischen Objekte und kognitiven Systeme, die Soldatinnen und Soldaten während der Kampfhandlung eine meist für den Menschen uninterpretierbare Masse an Zeichen und Daten präsentieren. Der Großteil hierbei sind statistische Auswertungen von softbiometrischen Datensätzen, Geodaten, Telefonnummern, unzählige Sensordatas und so weiter. Das heißt, häufig mit KI generierte symbolische Repräsentation von Teilen von Welt bzw. von Mensch in Form von Heatmaps, von Graphendarstellungen, von bestimmten Klassen aus Face Recognition Systemen, wie zum Beispiel Clearview AI, sogenannte Lebensmuster, Bewegungsprofile. Durch die jeweilige technische Handlung dann, Kampfhandlung in unserem Falle, werden einst die maschinenlesbar gemachten Teile von Mensch wieder zurückgeführt in die Lebenswelt, ins Schlachtfeld. Wie genau das passiert, wie die symbolischen Repräsentationen mit Hilfe von kognitiven Systemen errechnet werden, insbesondere im Deep Learning, das wissen wir Informatikerinnen und Informatiker der Welt nicht wirklich, zumindest nicht, um den Worten Hannah Arendt zu folgen, wenn alles Denken mit der Alltagssprache beginnt und sich auch von ihr entfernt. Dennoch treffen wir Entscheidungen durch sie. Aus einer psychologischen Distanz heraus treffen wir militärische Entscheidungen in Kampfhandlungen, politische Entscheidungen auf Grundlage von Erkenntnissen der Geheimdienste, der Special Forces, der Intelligence. Entscheidungen, die uns häufig nicht die Möglichkeit schenken, über diese nachzudenken, zu reflektieren und sich selbst Fragen stellen zu können, insbesondere Gewissensfragen. Fragen wie, laut Hannah Arendt, kann ich mit dem, was ich getan habe, noch leben? Okay.
Ja, um den Stand und die Zukunft von künstlichen Intelligenzsystemen im militärischen Kontext ein bisschen genauer zu beschreiben, kann man hier einen Blick auf das Unmanned Systems Integrated Roadmap Broschüre werfen, die in 160 Seiten beschreibt, was die USA in diesem Zusammenhang planen. Es geht darum, einen großen Teil der Bewaffnung auf unbemannt umzustellen, wobei das Systeme sind, die eben üblicherweise oder bisher traditionell von Menschen gesteuert wurden, also Panzer, Flugzeuge, Schiffe. Das soll also umgestellt werden. Damit kann man sie preiswerter herstellen und sie werden weniger teuer im Betrieb und in der Herstellung. Und da ist auch gedacht an vollständig autonome Systeme, die also auch den Waffeneinsatz entscheiden und damit über Leben und Tod entscheiden. Solche Systeme insgesamt wären ohne künstliche Intelligenz völlig unmöglich. Dass die USA und NATO über autonome Systeme nicht nur nachdenken, sondern da erhebliche Milliardenmittel auch in die Entwicklung hineinstecken. Sieht man zum Beispiel auch an diesem Sammelband, über 300 Seiten lang, 2015 erschienen, hat 22 Autorinnen und Autoren aus Militär, Wirtschaft und Wissenschaft. Das ist also keineswegs nur eine Entwicklung, die im militärischen Bereich stattfindet. Und der Band besteht vor allen Dingen aus einer langen Liste und Beschreibung technisch-wissenschaftlicher Probleme rund um die künstliche Intelligenz. Das heißt, da sollen solche Systeme zwar entwickelt werden, aber es ist eben noch wissenschaftlich-technisch sehr viel ungelöst. Interessant ist, dass eins von sechs Kapiteln sich auf ethische Fragen bezieht. Und das heißt insbesondere die Frage, lassen sich autonome Systeme mit dem Kriegsvölkerrecht vereinbaren und kann ein autonomes System zum Beispiel eben Völkerrechtsfragen eben überhaupt berücksichtigen, was es tun muss, wenn es im Einsatz ist. Das heißt, kann es zwischen zivil und militärisch unterscheiden, kann es eben Kulturgüter schonen und ähnliche Fragen. Und eine der zentralen Fragen ist, darf ein System eben über Leben und Tod auf der Basis von KI-Programmen entscheiden? Interessanterweise sind insbesondere die Militärs da sehr, sehr skeptisch, aber gar nicht so sehr, wenn ich den Eindruck richtig habe, aus ethischen Bedenken, sondern weil sie ihre Aufgaben nicht aus der Hand geben wollen. Was sind das für Probleme, die mit der künstlichen Intelligenz noch verbunden sind bei Militärentwicklung? Das sieht man an diesem Projekt hier, dem Future Combat Air System Projekt, besonders gut. Das ist eine französisch-deutsch-spanische Entwicklung, die vor gar nicht allzu langer Zeit begonnen hat und bis 2040 ein neues Kampfflugzeugsystem entwickeln soll. Die geschätzten Entwicklungskosten sind jetzt schon 100 Milliarden. Die Anschaffungskosten werden nochmal ein Vielfaches davon sein. Und wie man hier dem Bild entnehmen kann, Airbus ist da der deutsche federführende Partner in diesem Projekt, ist an Folgendes gedacht. Rechts unten sieht man das neue Kampfflugzeug. Es soll begleitet werden von autonom fliegenden Drohnenschwärmen, die neue Namen haben, nämlich Remote Carriers, aber sind genau die Drohnen, die jetzt auch sonst schon existieren, allerdings eben als Schwärme. Die Kommunikation zwischen Flugzeug und diesen Drohnen und den Bodenstationen wird über Satelliten erfolgen. Und das Ganze ist durch eine gewaltige Datenbank, die auch KI-gestützt arbeiten soll, zusammengeführt. Man sieht, oder das wird in der Beschreibung dieses Projekts, wird künstliche Intelligenz als Querschnittstechnologie ausgewiesen. Das heißt, im Prinzip alles, was passiert, passiert auch mit Hilfe künstlicher Intelligenz, wobei relativ klar ist, was eben mit diesen autonomen Systemen gemeint ist. Das sind die Drohnen, die jetzt auch schon vielfältig im Einsatz sind. Dann aber gibt es eine ganze Reihe Aufgabenstellungen, die mindestens in dem Sinne unklar sind, ob sie überhaupt sich umsetzen lassen. Also da wird zum Beispiel benötigt Teambildung von Soldaten mit autonomen Waffen. Das ist ein seit langem bekanntes, unglaublich kompliziertes Problem, weil die autonomen Waffen müssen auf die Soldaten Rücksicht nehmen. Die Soldaten müssen mit den autonomen Waffen kooperieren können. Nicht? Und wenn da von Teambildung die Rede ist, dann geht es natürlich nicht darum, eine Fußballmannschaft zu bilden, sondern dass da überhaupt technisch nichts schief geht. Das Bild zeigt ein bisschen, wie das aussehen soll oder woran gedacht ist. Hier eine Illustration des Amts für Heeresentwicklung. Nicht? Da gibt es also diese autonomen Systeme, die in der Luft insbesondere, aber auch am Boden herumfahren. Es gibt die Soldaten und die müssen natürlich alle sozusagen irgendwie miteinander kooperieren können. Denn da das autonome Waffen sind, ist der Soldat nicht derjenige, der alles steuert, sondern der kann allenfalls eingreifen. Man sieht an dem Bild allerdings auch, dass der Krieg insgesamt, auch dieser zukünftige Krieg mit KI, durchaus dieselben Wirkungen haben kann oder in den Vorstellungen der Militärs die Zerstörung der Städte, Tod, Elend, das wird alles so bleiben, wie es ist. Es ist eben dann nur technisch anders unterstützt. Nicht, dann hatte ich ja auch schon erwähnt, da wird an Drohenschwärme gedacht. Das soll mit sogenannter Schwarmintelligenz organisiert, entwickelt und programmiert werden. Das heißt, da will man von Ameisen- und Bienenschwärmen lernen. Ich bin ziemlich sicher, dass das absurd ist, Ameisenintelligenz auf Drohenschwärme zu übertragen. Es wird insgesamt, da alle diese Einheiten, und da werden ja viele Dutzende Systeme zusammenspielen und dann eben auch noch Soldatinnen und Soldaten beteiligt sein, da entstehen gigantische Sensordatenmengen, die zusammengeführt und dann in irgendeiner Weise ausgeführt werden muss. Ich meine, da ist in der Zwischenzeit in der Informatik als Teilgebiet sogenannte Data Science entwickelt worden, wo solche Sensordatenmengen dann auch bearbeitbar werden sollen. Aber ob das dann wirklich klappt, das ist noch ein dickes, großes Fragezeichen. Und eine weitere Idee ist, dass zukünftige Waffensysteme sich selber weiterentwickeln sollen. Und das nennt man Lernen, wobei man das aber auf gar keinen Fall mit dem Lernen von Menschen verwechseln darf. Das sind nur Programme, die eben sich selber weiterentwickeln, aber auf der Basis ihres eigenen Programms. Und auch hier ist dann wieder die entscheidende Frage, die gestellt wird in diesem Kontext, dürfen autonome Systeme über Leben und Tod entscheiden? Und da ist gerade in diesem FCAS-Projekt eine interessante Antwort von den Militärs auf eine Frage der französischen Verteidigungsministerin gekommen, nämlich, das ist jetzt noch schwierig, aber wir haben ja bis 2040 Zeit und bis dahin kriegen wir das schon hin. Nicht? Also es wird, und das machen Ingenieure und Techniker und Wissenschaftler gern, sagen, in Zukunft schaffen wir das schon. Aus dem, was wir gesagt haben, ist vielleicht, obwohl es in aller Kürze ist, deutlich geworden, dass man autonome Waffen und auch teilautonome Waffen, weil die ja auch weitgehend eigenständig arbeiten und die zukünftigen Weiterentwicklungen in Richtung künstliche Intelligenz, das muss verboten werden, weil es gigantische Kosten verursacht, weil es sehr, sehr unsicher sein wird und weil es eben töten wird, schlimmer noch töten wird als alles, was wir schon haben. Es gibt eine ganze Reihe Nichtregierungsorganisationen, die sich um solche Verbote bemühen. Future of Life Institute, ein sehr renommiertes, sehr finanzkräftiges Institut in den USA. Es gibt die International Campaign for Robot Arms Control, hier vor allen Dingen in Europa. Stopp Rammstein, stopp den kein Drohnenkrieg. Und wir beide sind auch engagiert im Arbeitskreis gegen bewaffnete Drohnen. Es gibt auch politische Bemühungen auf der UN-Ebene. Die Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems, die treffen sich jährlich seit 2017 und verhandeln über ein Verbot. Da aber nahezu alle wichtigen Parteien in dieser Geschichte, USA, die meisten NATO-Staaten, Russland, China und einige mehr gegen ein Verbot sind, sind die Aussichten eher trübe. Da muss, denke ich, neuer politischer Druck überhaupt erst entstehen oder die Einsicht, dass das alles überhaupt gar nicht geht. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das war sehr, sehr kurz. Wer Interesse hat an dieser Thematik, der kann bei mir eine Artikelsammlung bestellen unter der E-Mail creo@fiff.de. Die ist erschienen in der FIF Kommunikation 4 2021 und als W&F-Dossier 93. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.